Die Wahrheit über Ehrlichkeit. Oder ist es vielleicht eher die Wahrheit über die Wahrheit? Gibt es eine Wahrheit? Ist Wahrheit nicht immer ein subjektiv empfundenes Konstrukt? Immerhin können mehrere Wahrheiten nebeneinander bestehen. Und warum ist es so elementar wichtig, in Beziehung ehrlich miteinander, aber auch zu sich selber zu sein? Und warum fällt uns das gleichzeitig so fürchterlich schwer? Genau um diese Fragen und Themen wird es in dieser Podcast-Folge gehen. Unsere eigene Wahrheit zu sprechen, fällt uns nicht nur deswegen häufig unverhältnismäßig schwer, weil wir dies nie gelernt haben. Wir wurden dazu als Kind selten animiert. Wir haben selten zu hören bekommen, bitte sag mir, wie es sich für dich anfühlt, was du fühlst, teil mir deine Wahrheit mit. Häufig ist es eher so, gerade dann, wenn unser Erleben dazu führt, dass wir Kritik am Außen ausüben, also dass wir sagen, du hast das und das gemacht oder ich habe mich so und so gefühlt. Und als Kind sind wir ja, und das sind wir auch nicht, das sollen wir auch nicht können müssen, aber als Kind sind wir ja noch ungefiltert, da platzen unsere Worte eher nochmal raus, da sind wir in der Beschuldigung, da sagen wir, du blöde Kuh, du hast das und das gemacht oder du hast mir das und das weggenommen oder wie auch immer. Als Erwachsene mögen wir ja in der Lage sein, so reflektiert zu sein und unsere Worte so weise zu wählen, dass wir sagen, dein Handeln hat bei mir das und das ausgelöst. Oder in der und der Situation habe ich mich verletzt gefühlt. Oder da wurden bestimmte Themen bei mir getriggert. Oder was auch immer das der Umstand sein mag. Als Kind platzen wir ja noch völlig ungefiltert raus. Daraufhin ist die Reaktion im Außen, und ich rede hier nicht so sehr von anderen Kindern, sondern meist eher von unseren Bezugspersonen, aber selten unglaublich verständnisvoll im Sinne von, oh, okay, ja, vielen Dank, dass du mir deine Wahrheit mitteilst und deinen Blickwinkel. Ich habe da einen ganz anderen. Lass uns doch mal besprechen, wie du das erlebt hast, wie ich das erlebt habe und was wir tun können, damit es nächstes Mal anders läuft und damit wir wieder in den Kontakt finden. Nein, meistens führt das Äußern von Kritik oder auch nur dem sich authentisch zum Ausdruck bringen zur Ablehnung, zur Distanz. Und es ist schmerzhaft, den Kontakt zu verlieren. Und ich meine jetzt nicht im Großen den Kontakt zu verlieren, nie wieder miteinander im Austausch zu sein, sondern eine temporäre Kontaktunterbrechung ist schmerzhaft, richtig doll. Das tut uns im Erwachsenenalter noch weh. Als Kind ist das noch gravierender. Und auch die Erfahrung, sollte ich in einer Gruppe ein anderes Erleben haben, mich ungerecht behandelt fühlen oder auch nur eine andere Meinung haben, dann führt das schnell zur Isolation. Wir lernen also, habe ich eine andere Meinung oder wage ich es sogar Kritik zu äußern, führt es häufig zur Ablehnung. Zumindest trägt es selten dazu bei, dass wir noch intensiver geliebt werden oder noch mehr integriert werden. Was schade ist, weil seine eigene Wahrheit zu sprechen unglaublich mutig ist. Es ist häufig viel, viel leichter, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und ein Thema zu vermeiden oder sich selbst einzureden, naja, das Problem ist ja jetzt nicht so groß, ich kriege da schon irgendwie hin. Oder beleidigt zu schmollen, das ist ja auch immer wieder gern genommenes Verhaltensmuster, was an den Tag gelegt wird. Und ich muss gestehen, eben häufig von Frauen. Männer sind dann eher auf der ignorierenden Schiene, die verlassen die Szene und nach dem Motto, Schublade auf, Problem rein, Schublade zu, nie wieder gesehen. Oder erst bis zum nächsten Mal, wo das gleiche Problem aufploppt. Frauen schmollen dann häufig und agieren, und das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger gesagt, auf der Ebene von, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann wüsstest du, warum ich gerade verletzt und beleidigt bin. Die arbeiten dann also häufig mit emotionaler Erpressung. Eben, weil sie auch da in der Kindheit nicht gelernt haben, ich bin weiterhin liebenswert, auch wenn ich meine Bedürfnisse, mein Erleben oder sogar meine Kritik klar in den Raum stelle. Ich bin weder gierig noch undankbar, wenn ich meine Bedürfnisse äußere. Wozu führt es? Naja, irgendwie führt es dazu, dass wir als Erwachsene gerade in Beziehung häufig wie auf, naja, Zehenspitzen um den anderen herumschleichen, uns nicht mehr trauen, unsere eigene Wahrheit zu sprechen, weil wir dann als überkritisch empfunden werden oder als ungerecht und verletzend. Und da möchte ich an dieser Stelle ein großes neonfarbenes Schild hochhalten. Nur weil Worte oder Informationen einen verletzen, ist der andere nicht automatisch verletzend. Wenn mein Gegenüber sich die Mühe macht, seine Worte wirklich weise zu wählen und mit Bedacht zu wählen und sich bemüht, eine Situation zu erschaffen, wo ein sicherer Raum besteht, wo die Zeit richtig ist und wo man wirklich miteinander im Austausch sein kann. Und er hat etwas, was ihn bedrückt und das bringt er zum Ausdruck. Dann ist er nicht der Täter, nur weil mich seine Worte verletzen. Im Gegenteil. Eigentlich ist er dann liebevoll. Liebevoll deswegen, weil es so viel einfacher wäre, das nicht zu tun. Es fühlt sich weder für einen selber noch für das Gegenüber natürlich gut an, wenn ich etwas sage, wo ich weiß, es wird ihn verletzen, weil ich zum Beispiel dessen Ego verletze, weil ich ihn damit enttäusche, weil ich etwas anspreche. Also nehmen wir mal an, ich hätte, was auch immer, und nehmen wir mal ein ganz brennendes Thema. Nehmen wir mal an, es ginge um Sex. Und ich würde meinem Partner sagen, du Schatz, ich liebe dich sehr, ich fühle mich sehr von dir angezogen, ich genieße unsere Zweisamkeit wirklich sehr, aber das und das gefällt mir nicht. Das und das befriedigt mich nicht. Ich bräuchte was anderes. Oder ich empfinde dich da als zu grob ist schön. Ich empfinde dich da als zu grob. Dann ist das Gegenüber meist im Kern erschüttert und verletzt. Dann kommt da wahrscheinlich noch eine Mischung aus Scham hinzu und aus Ego-Verletzung und aus Zurückweisung, und das anzunehmen ist super schwierig. Und dann findet ganz häufig sowas wie, gibt es da ein deutsches Wort für Deflection? Sowas wie Zurückweisung, Zurückspiegelung findet dann irgendwie statt. Also nach dem Motto, ja, aber du bist ja schuld, oder ja, aber du machst ja auch, oder ja, aber du hast ja gesagt. Also das Problem wird irgendwie an den anderen zurückgegeben, weil der Schmerz so groß ist. Der Schmerz, sich das anhören zu müssen, ist so groß, dass dann eher die Schuld wieder im anderen gesucht wird. Wir suchen dann, um diese Emotion irgendwie einen Weg zu bieten, wieder aus uns rauszufinden, suchen wir eine Reibungsfläche. Wir produzieren dann also eher Streit oder geben die Emotion zurück. Und wir glauben da auch dran. Also wir glauben daran, dass der andere dann gerade böse ist oder der Täter. Oder wenn wir mal von diesem sexuellen Beispiel weggehen, in einer ganz normalen Diskussion, einer äußert ein Thema und sagt, ich habe ein Problem mit XYZ. Wenn du das so und so machst, verletzt mich das, oder das ist etwas, da kann ich so nicht so gut mit umgehen. Also wirklich eine Kritik äußert, dann führt es gerade in Beziehungen häufig dazu, dass der andere sagt, ja, aber du hast ja auch immer, du machst ja immer das. Das ist das Negieren von Verantwortung. Natürlich bin ich nicht für die Emotionen meines Gegenübers verantwortlich, aber ich als liebendes Wesen, der an dem Wohlergehen meines Gegenübers interessiert sein sollte, davon darf man ja in einer Liebesbeziehung mal ausgehen, der darf die Verantwortung dafür übernehmen, dass mein Handeln, selbst wenn es nicht mutwillig, absichtlich verletzend sein sollte, bei dem anderen eventuell Schmerzen oder Unwohlsein auslöst. Das heißt, wenn ich eine Kritik empfange, dann ist es in meiner Verantwortung, diese auch anzunehmen, statt sofort den anderen ebenfalls zu beschuldigen. Hilfreich und gesund und liebevoll wäre an dieser Stelle zu sagen, zum Beispiel, oh krass, ich merke, das verletzt mich gerade richtig, das triggert bei mir jetzt eine Wunde von, zum Beispiel, nicht genug zu sein oder sich unfair behandelt zu fühlen, sich nicht gesehen zu fühlen, sich abgelehnt zu fühlen, was auch immer es ist. Das muss man noch nicht mal äußern, aber wenn man die emotionale Intelligenz hat, das wahrzunehmen, dann hat man schon mal echt den Sechser im Lotto gezogen, weil zum Thema emotionale Intelligenz, besitze ich die nicht, dann weiß ich letztendlich nicht nur nicht, was ich fühle, sondern häufig auch, ich weiß dann nicht, warum ich das fühle. Wenn ich nicht weiß, warum ich etwas fühle, bin ich immer Opfer der Umstände. Dann haben immer die anderen Schuld an dem, wie es mir gerade geht. Und dann bin ich auch nicht alleine in der Lage, aus dieser Emotion wieder rauszukommen und sie zu verarbeiten. Außer indem ich sauer bin auf das Gegenüber. So sehr lange ausgeholt, was ich sagen möchte ist, wenn jemand, also Person A, äußert Kritik oder benennt etwas, was ihm auf dem Herzen liegt, was ihm wirklich auf der Seele, wie heißt das, auf der Seele brennt? Nee, wie heißt denn das, unter den Fingernägeln? Wie heißt denn das? Naja, ihr wisst, was ich meine. Der fasst jetzt also den Mut, etwas zu äußern, obwohl er weiß, das kann zu einer Krisensituation führen, das kann zu temporären Distanzierung führen. Das ist ja etwas, was sich nicht gut anfühlt. Das macht ja eher Angst oder Beklemmung oder nichtsdestotrotz. Das heißt, er macht sich trotzdem die Mühe, sich authentisch zum Ausdruck zu bringen. Und nur so können tiefe Verbindungen stattfinden. Weil sonst haben wir zwei oberflächlich nebeneinander herlebende Wesen. Wir können nur wirklich in den tiefen, authentischen Kontakt finden, wenn ein jeder sich auch bereit ist, sich die Mühe macht und den Mut findet, sich offen und ehrlich zu präsentieren. Und dazu gehört eben auch, gewillt zu sein, mit den Schmerzen, den emotionalen Schmerzen des Gegenübers umzugehen. Und unter anderem sogar der Bösewicht zu sein, der die vermeintlich diese Schmerzen auslöst. Wenn ich jetzt also meine Wahrheit spreche und es verletzt dich, dann bin ich gewillt dazu, für unsere Beziehung, für die Möglichkeit einer authentischen und intensiven Verbindung, meine Wahrheit zu sprechen, mich nicht zu verleugnen, obwohl ich damit in Kauf nehme, dich zu verletzen und eventuell sogar mich in der Situation sehe, mit Gegenangriffen konfrontiert zu werden. Das ist also nicht immer, und ich rede jetzt hier nicht von so Dauernörgeln. Ich rede jetzt hier nicht von jemand anderen permanent abwerten und ihn rund um die Uhr kritisieren oder von Frauen, die dann manchmal in so einem gefangen sind aus Unzufriedenheit und dem Bedürfnis, sich selbst Sicherheit zu geben, die dann in so einem Micromizing, also Mikromanagen gefangen sind, also die wirklich alles kontrollieren wollen und das Gefühl haben, nur ihre Sicht der Dinge ist richtig und nur die Art, wie sie das selber tun und ihr Mann können eigentlich dem, also deren Männer können ihnen eigentlich nichts recht machen, weil es ist nie richtig. Also, davon rede ich hier nicht, sondern wirklich davon, wenn es Themen gibt, die eben wichtig sind und die eines Gesprächs bedürfen, dann ist es ein Akt der Selbstliebe, ein Akt des Mutes, aber auch ein Akt pro Beziehung. Ein Konflikt zu suchen und auszusprechen ist ein Akt der Liebe und nicht ein Akt des Kampfes oder des Krieges. Wahrheit. Warum habe ich gesagt, dass Wahrheit subjektiv ist? Naja, weil Wahrheit halt unterschiedlich wahrgenommen wird. Wir haben alle unsere Filter drauf. Und nur weil ich etwas erlebe und du es anders erlebst, heißt das nicht, dass meine Wahrheit richtiger ist als deine, sondern ich habe halt ein subjektives Erleben von etwas und du hast ein subjektives Erleben von etwas. Und diese Wahrheit kann sich auch verändern. Habe ich einen neuen Erkenntniszuwachs oder nehme ich selber eine andere Perspektive ein durch eben neue Erkenntnisse oder Erlebnisse? Kann sich meine Wahrheit verändern? Das heißt, auch dann ist sie subjektiv. Und es können zum Beispiel mehrere Wahrheiten nebeneinander existieren. Also nicht nur deine und meine, sondern ich kann unterschiedliche Wahrheiten haben. Das heißt nicht, dass ich meine Meinung immer ende, sondern ich kann zu einem bestimmten Thema eine Meinung haben und sagen, das erachte ich für mich als richtig und wahr. Und gleichzeitig gibt es etwas, was konträr dazu oder ergänzend dazu auch ebenfalls für mich wahr ist. Das ist sehr komplex, zeigt aber auf, dass Wahrheit ein lebendiges Gebilde ist. Wenn wir in Beziehung denken oder den Fokus auf Beziehung lenken, dann ist es schön, so etwas wie Transparenz in den Mittelpunkt zu stellen. Transparenz in Form von Also, wo ist der Unterschied zwischen ich bin ehrlich und ich bin transparent? Nehmen wir mal an, ich gehe nach der Arbeit noch aus. Auf ein Work-Dinner. Dann wäre es ehrlich zu sagen, hey Schatz, also nehmen wir mal an, ich gehe nach der Arbeit noch, was weiß ich denn? Wir haben ein Firmen-Event. Und ich sage, Schatz, nächste Woche Dienstag, da haben wir so ein Firmen-Event, wir haben irgendwie einen Sporttag, da gehen wir alle zusammen erst eine Runde sporten und dann gehen wir noch essen. Das wird irgendwie mit der ganzen Mannschaft sein. Das soll so relaxen und Fun und Verbindung und Gemeinschaft sein. Genau, ich komme da erst abends wieder nach Hause. Das ist wahr. Transparent wäre zu sagen, hier Schatz, an dem und dem Tag haben wir ein Firmen-Event. Ich bin da mit Männern und Frauen zusammen und soweit ich es richtig verstanden habe, wird da irgendwie Sport und Spaß und Essen und so sein. Aber wir werden auch in die Sauna gehen. Kann also sein, dass ich jetzt mit meinen Kolleginnen und Kollegen nackt in der Sauna sitze. Ist das ein Problem für dich? Wäre das ein Problem für mich selbst, darf man sich ja mal fragen, möchte ich meine Kollegen nackt sehen oder möchte ich nackt gesehen werden? Also, aber es geht darum, die Sachen, die im Gegenüber unangenehm sein könnten, nicht wegzulassen. Es geht also nicht so sehr darum, wie detailliert ich bin, sondern mehr so darum, transparent in den Ring zu stellen, was daran zum Beispiel zu Unwohlsein oder zu kritischen Dingen führen könnte. Denn nehmen wir mal an, ich habe jetzt nur die Wahrheit gesagt. Und dann kommt später raus, ach ja, Mensch, das war ja auch interessant mit der Betty da aus der Abteilung XYZ. Die hat ja so einen Lachanfall gehabt in der Sauna, das war ja echt anstrengend. Und dann ist er auch noch, die ist ja doch ein bisschen runder und dann ist er auch noch das Handtuch da verrutscht. Also da habe ich dann ja auch Sachen gesehen, die wollte ich also meinen Lebtag nicht sehen. Jetzt nicht nett, ne? Also ich sage auch nicht, dass nicht sehr rundliche Frauen wunderschön sein können. Ist nicht das Thema hier. Also Brüste sind eine schöne Sache. Viel Brust, viel schön ist so. Aber was ich damit nur sagen möchte ist, und dann reagiert das Gegenüber mit, wieso denn bitte Sauna? Ja, habe ich dir doch erzählt, Schatz, dass wir einen Relax-Tag hatten und dass wir in der Sauna saßen. So, und dann entsteht daraus irgendwie so ein Gefühl von, nee, das hast du mir nicht gesagt. Der andere sagt, wieso, ich habe dir doch die Wahrheit erzählt. Ich habe dir doch gesagt, wir machen einen Entspannungstag. Und klar ist das dann mit Sauna. Also im Gegenüber kann dann sowas stattfinden wie sich hintergangen fühlen und irgendwie Unsicherheit schüren. Und dann geht das Gedankenkarussell irgendwie los. Während hätte ich von Anfang an gesagt, du, wir sitzen in der Sauna und hätte das irgendwie besprochen, dann erzähle ich die gleiche Story und dann kann mein Partner oder meine Partnerin aber sagen so, ja krass, das kann ich mir vorstellen, das wäre mir auch echt unangenehm gewesen. Wie ging denn das aus? Wie ging es denn, wie habe ich sie gerade genannt? Barbara? Nee, irgendwas mit B, vergessen. Wie ging es denn der guten Dame dabei? Das ist ja unangenehm oder stand sie da drüber oder so. Also dann muss mich das emotional nicht mehr so tangieren, weil ich wusste schon davon. Ich fühle mich nicht hintergangen, weil häufig ist gar nicht der Fakt als solches ein Problem, sondern dass unser Monkey Brain, also unser Affengehirn dann anfängt, sich zu fragen, ja, warum hat er mir das jetzt oder sie mir das jetzt verschwiegen? Und dann glauben wir, es gäbe Gründe dafür und dann fängt unser Worst-Case-Szenario an, also dann geht irgendwelche Fantasien mit uns los und irgendwann sind wir sauer aufgrund der Ideen, die wir haben, die der andere hätte tun können oder was deren Beweggründe angeblich hätten sein können, obwohl gar nichts los ist. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Transparenz und die Wahrheit erzählen. Auf der anderen Seite ist Transparenz in einer Beziehung auch wirklich anstrengend. Und da darf man wirklich vorsichtig sein. Muss man immer alles bis ins kleinste Detail erzählen? Also man kann halt auch irgendwann mal über Sharing machen, also über Teilen. Das klingt bescheuert im Deutschen, das klingt auch im Englischen bescheuert, aber also so über... Also... Man darf auch einfach mal sein und genießen. Wenn man immer alles bis ins kleinste Detail runterbricht und erzählt und irgendwie tot analysiert und Vorsicht, also zumindest wenn es so mit so einer Energie kommt von, oh, ich muss dir alles erzählen, weil sonst bist du nachher irgendwie beleidigt oder kritisierst oder kannst mir das vorhalten, dann ist das eher, das würde ich dann eher in die Schublade von Traumareaktion stecken, ne? Also auch so dieses sich übererklären oder Sachen nicht kurz fassen zu können, hallo erstmal, ist häufig ja auch eine Traumareaktion, weil ich unbewusst glaube, ich bin so anstrengend oder ich wurde so oft abgelehnt oder so oft fehlverstanden, dass irgendwo tief in mich das Gefühl habe, na, eigentlich bin ich nur, habe ich nur eine Chance, geliebt, gemocht, verstanden und akzeptiert zu werden, wenn ich genug Randinformationen mitliefere, damit die anderen auch eine Chance haben, mich irgendwie zu verstehen. Eigentlich ist es eine Unsicherheit. Sich überzuerklären ist eine Unsicherheit. Also Geschichten riesengroß zu machen, wenn man das Gefühl hat, ja, aber da ist doch noch mehr Wahrheit hinter. Oder wenn du nicht 800 Facetten davon mitkriegst, dann verstehst du mich nicht 100%. Das ist also ein sich selbst die Sicherheit geben, oh, jetzt habe ich es meinem anderen so gut erklärt, der muss das verstanden haben, der muss mich fühlen, der kann mich jetzt greifen und so habe ich eine Chance darauf, geliebt zu werden. Aber das nur mal als Randbemerk, oh mein Gott, ich mache heute aber auch Schleifen. Was ich also sage ist, in Beziehung darf es natürlich bitte auch einfach darum gehen, zu sein und zu genießen und ehrlich zu sein und gleichzeitig Transparenz. Das ist zum Beispiel dieser Faktor von zwei Wahrheiten nebeneinander. Ja, ich subjektiv erlebe das als unglaublich sicherheitgebend und für eine liebevolle Basis, wenn Transparenz herrscht. Und gleichzeitig, die zweite Wahrheit daneben, muss nicht alles im Detail seziert werden. Es darf auch einfach darum gehen, das Hier und Jetzt zu genießen, Sachen auch mal gut sein zu lassen und eben nicht kaputt zu analysieren. Zwei Wahrheiten nebeneinander, wo vielleicht jeder für sich selbst, aber auch einfach in der Beziehung einen Weg gefunden werden darf. Wie fühlt es sich gut an? Wann ist es stimmig? Auf welcher Ebene und in wo bewegen wir uns in diesem Feld? Im Gegensatz zu dieser liebevollen Transparenz und diesem liebevollen sich mitteilen gibt es allerdings auch die Streitsucht, möchte ich das mal nennen, oder das permanente Bedürfnis, seine eigene Wahrnehmung zu verteidigen und dem anderen auch jedes Mal aufs Brot zu schmieren oder den dafür zu kritisieren, wenn er in unserem Erleben etwas falsch gemacht hat oder Unrecht hat. Farben sind bei mir da immer ein super Beispiel. Also ich bin ja ein bekennender Farbjunkie und habe irgendwann mal, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin ja immer nicht so der Faktenchecker, wenn es denn um so Statistiken geht und um so, ne, ich rede meist außen und übers Gefühl, insofern bitte stellt mich nicht an Pranger, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass Männer und Frauen speziell Blau- und Grüntöne unterschiedlich wahrnehmen. Darauf bin ich gekommen, ich habe das irgendwann mal nachgeguckt, weil ich mich damals mit meinem damaligen Partner fürchterlich, also es war kein großer Streit, aber doch eine sehr hitzige Diskussion darüber, ob etwas grün oder blau ist, beziehungsweise ob es dann teal oder türkis ist oder ob es dann doch vielleicht eher Petrol ist oder was das eigentlich für ein Ton ist. Wie gesagt, nun bin ich da auch wirklich ein bisschen unflexibel und sehr voreingenommen, was meine Richtigkeit der Farbwahrnehmung angeht. Und durfte dann aber lernen, dass eventuell Menschen alle Farbe, alle unterschiedlich wahrnehmen. Und speziell Blau- und Grüntöne, wenn es um Männer und Frauen geht. Worauf ich hinaus möchte ist, lange Rede, ne, kurzer Sinn, so viel zum Thema Übererklären. Nehmen wir mal an, ich bin mit meinem Liebsten auf einer Party, wir kommen nach Hause und ich sage, Mensch, das war ja eine gewagte Farbwahl, dieses Petrolblau da an der Wand und dann in Kombination mit dieser Blumentapete echt abgefahren. Irgendwie richtig gut in diesen großen Räumen, könnte ich mir jetzt bei uns nicht vorstellen, aber also beeindruckend, finde ich irgendwie gut. Und mein Partner sagt, Schatz, das war nicht Petrol, das war Teal. Also das war, ne, also ein anderer Farbton einfach. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich an, daraus eine Grundsatzdiskussion zu machen und mich zu streiten, um ihm meine Wahrheit aufzudrücken, weil ich auf irgendeiner Ebene davon ausgehe, dass meine Wahrheit richtiger ist. Ich gehe, also in meinem Fall könnte ich jetzt sagen, entschuldige bitte mal, in meinem Studium hatte ich Farbdesign. Ja, also ich habe das studiert. Wer hat hier also mehr Recht, du oder ich? Völliges Ego-Gewichse, völliger Bullshit. Also ja, aber trotzdem, who cares? Warum? Deswegen ist ja nicht automatisch meine Wahrheit richtiger als deine Wahrheit. Nehmen wir mal an, ich wäre Mechatroniker oder Chirurg oder irgendwas, wovon ich so gar keine Ahnung habe. Und dann würde mir jemand was erklären über irgendwelche bestimmten Nahttechniken oder so. Und ich würde was Gegenteiliges behaupten. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Recht hat, höher, als wenn ich jetzt mich da hinstellen würde, behaupten würde, nee, ich habe total die Ahnung davon. Aber nochmal, es geht in dem Moment nicht so sehr darum, wer wirklich Recht hat. Es geht darum, zu akzeptieren, dass der andere eine andere Meinung hat und dessen Wahrheit als für den wahr zu erachten. Der Punkt dabei ist nämlich, ich muss nicht permanent kritisieren, was der andere erlebt. Das habe ich eigentlich nur dann nötig, wenn ich selber ein mangelndes Selbstwertbewusstsein habe und permanent dafür kämpfen muss, dass mein Sein, meine Wahrheit und meine Sicht der Dinge akzeptiert und für die einzig richtige empfunden wird. Bin ich in mir selbst halbwegs zu Hause, also bin ich mir meiner selbst sicher und meiner Wahrnehmung, dann tut es mir nichts, wenn jemand anderes eine andere Wahrnehmung hat. Worauf ich hinaus möchte, auch wieder zwei Wahrheiten, die nebeneinander existieren können, ist, es gibt Situationen, da würde ich das subjektiv als existenziell wichtig empfinden, meine eigene Wahrheit zu sprechen und auch mir Mühe zu machen, zu erklären, warum ich etwas so oder so empfinde, warum mich etwas so oder so verletzt hat. Geht es jetzt aber um Banalitäten wie die Definition von Farbe, dann kann ich es einfach auch mal gut sein lassen. Es muss doch nicht jede unterschiedliche Wahrnehmung in einem Konflikt und einem Kampf um wer hat mehr Recht ausarten. Dann ist es einfach wesentlich liebevoller, wer ist das, fünfe gerade sein zu lassen. Und auch mir bewusst zu machen, meine Wahrheit ist nicht grundsätzlich richtiger oder wahrer als die Wahrheit meines Gegenübers. Das mag sie für mich sein. Heißt aber nicht, dass sie universell richtiger ist als die Wahrheit meines Gegenübers. Das ist in Beziehung auch so, dass es gibt Sachen und da darf man sich einfach fragen, inwieweit möchte ich bestimmte Themen in den Ring stellen und als Diskussionsgegenstand freigeben. Habe ich in einer Beziehung das Recht, über bestimmte Dinge eine festgelegte Meinung zu haben, ohne mich dafür öffnen zu müssen, dass ich das diskutiere? Das ist echt dünnes Eis. Es gibt Paare, die sagen für sich, es muss alles diskutabel sein. In der Beziehung muss jeder Fakt zur Diskussion stehen. Ich, subjektiv, und es ist kein Ratschlag, ich erteile keine Ratschläge. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrung mir zeigt und ich kann immer von meiner subjektiven Wahrheit oder meinem subjektiven Erleben sprechen. Auch da immer die Aufforderung an dich. Nimm, was dir passt. Nimm, was dir gefällt. Lass dich berühren oder triggern oder was auch immer von dem, was dir zusagt. Und den Rest ignoriere einfach. Also ich berichte von meinem subjektiven Mindset, meiner Wahrnehmung, dem, was ich so erlebe im Coaching. Das hat keinen Anspruch auf alleingültige Richtigkeit oder alleinige Wahrheit. Ich für mich denke, es sollte Themen geben, wo ich für mich einen Standpunkt habe. Wäre das anders, würde ich ja, wie die Braut, die sich nie traut, meine Eier jedes Mal anders essen. Dann wüsste ich ja gar nicht, was eigentlich meine Vorliebe ist, was eigentlich meine Meinung ist, was eigentlich meine Sache ist. Also um diesen Film kurz aufzuklären, Julia Roberts, wenn die gefragt wird, wie magst du deine Eier, dann isst sie ihre Eier immer so wie der jeweilige Partner, mit dem sie gerade verlobt ist. So, es geht also irgendwie darum, auch mal zu seiner eigenen Wahrheit zu stehen und zu sagen, nee, da diskutiere ich nicht drüber. Das ist, wie es für mich zu sein hat. Schwierig wird es, wenn ein paar Kinder hat und man da so unterschiedliche Wahrnehmungen oder Einstellungen hat, dann muss das natürlich irgendwo diskutiert werden. Aber es gibt auch Punkte, die ich für mich einfach setze. Also, was wäre für mich ein No-Go? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Beispiele. Also ich habe zum Beispiel auf meiner Seite Sachen ausgeschlossen. Ich arbeite nicht mit Menschen, die homophil sind. Da hört es einfach auf von mir. Wenn mir jemand sagt, ich habe wirklich ein Problem mit Schwulen und ich möchte daran arbeiten, gar kein Thema. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich bin grundsätzlich gegen Ausländer, grundsätzlich gegen Schwule und Behinderte, finde ich auch kacke, dann ist das ein Mensch, mit dem kann ich nicht arbeiten. Der ist so intolerant, das schließe ich für mich aus. Kann man das diskutieren wollen? Das kann man diskutieren wollen, aber ich möchte das nicht diskutieren und ich habe das Recht, für mich Sachen abzulehnen und inklusive auch Menschen abzulehnen. Bin ich in einer Beziehung, sollte ich natürlich irgendwie offener sein. Wäre ja schön. Nichtsdestotrotz darf ich auch da Sachen ausschließen und sagen, nee, und das möchte ich auch nicht diskutieren. Das ist eine Grenze, die ich für mich stecke. Das ist etwas, was für mich elementar wichtig ist. Das diskutiere ich nicht. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt also jemand, der, Beispiele. Ich komme jetzt immer nur zu so drastischen Beispielen, die so viel böses Blut auch aufwühlen, was ich irgendwie vermeiden möchte. Vegetarier sein, okay, das ist ein schönes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe für mich, aus was für Gründen auch immer, das ist völlig egal, für mich beschlossen, ich möchte keine tierischen Produkte zu mir nehmen und komme jetzt immer mit jemandem zusammen, der das sehr wohl tut, der das eventuell auch sich gut durchdacht hat und aus medizinischen Gründen sagt, Mensch, das ist eine Eiweißquelle, die ist eigentlich wesentlich gesünder als das, was du da an Ersatzprodukten nimmst und bla 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 bla. Und dann diskutiert der andere und sagt, ja, aber das sind ethische Gründe und hier, da, wie auch immer. Dann kann man sagen, ja, ich bin bereit, darüber zu reden. Wozu ich nicht bereit bin, ist, dass du die Erwartungshaltung hast, dass wenn wir darüber geredet haben, dass ich meine Meinung dann ändere. Denn das wird höchstwahrscheinlich so nicht sein. Und es hat auch nichts damit zu tun, ob ich dich liebe oder nicht liebe, ob ich offen bin oder nicht offen, sondern das ist eine Entscheidung, die habe ich für mein Leben gefällt. Vielleicht ändere ich die in 5 Jahren, aber dann werde ich sie höchstwahrscheinlich nicht ändern, weil du mit neuen Fakten um die Ecke gekommen bist, sondern weil ich das so möchte. Und vielleicht haben deine Fakten dazu beigetragen. Aber du hast weder das Recht, noch ist es für mich in Ordnung, wenn du die Erwartungshaltung hast, dass ich meine Meinung ändere, weil du das Gefühl hast, dass deine Wahrheit und deine Sicht zu diesem Thema und auf die Dinge korrekter, wissenschaftlicher, wertvoller ist als meine. Soll heißen, häufig ist es zum Beispiel so zwischen Frauen und Männern oder je nachdem, was muss noch nicht mal mit den Geschlechtern zu tun haben, je nachdem, wie man gestrickt ist. Also häufig werden im Gegenüber, wenn jemand sehr analytisch und sehr sachlich ist und sagt, ja, aber dazu musst du doch auch mal die Fakten checken. Mein Ziehvater ist so jemand, der sagt dann, ja, aber was sagt denn Stiftung Warentest dazu? Und dann musst du dich ja auch mal belesen und das ist ja nun auch allgemein bekannt und da gab es ja Studien und Statistiken zu und rababara, babara, babara, das ist alles wahr. Mit Sicherheit alles wahr. Und wir wissen ja auch, je nachdem, wo ich nach Informationen suche, kriege ich ja auch immer unterschiedliche Informationen. Also nehmen wir das einfach mal so hin. Das ist korrekt. Ja, das ist auch eine Wahrheit, die ich eigentlich nicht diskutieren kann. Es gibt bestimmt Fakten dazu. Es gibt bestimmt Statistiken dazu. Es gibt bestimmt zig Informationsquellen, die sagen, dass das, was der Mensch gerade versucht, wovon er mich versucht zu überzeugen, korrekt sind. Wenn ich jetzt aber jemand bin, dessen innerer Kompass als Maßstab viel wichtiger ist, dann sind mir die Fakten völlig egal. Dann geht es darum, was fühlt sich für mich richtig an? Wird mein Gefühl beeinflusst von bestimmten Informationen und Fakten? Ja, mit Sicherheit. Aber vielleicht auch nicht. Und wenn ich so intrinsisch motiviert bin und für mich wirklich gilt, was fühlt sich für mich korrekt an? Was ist meine subjektive Wahrheit? Was ist mein Erleben dazu? Womit fühle ich mich richtig und gut und wohl und gesund und wo kann ich irgendwie mit meinem Sein hinterstehen und was nicht? Wo nicht? Dann ist es mir egal, wie viele Statistiken du in den Ring haust. Dann ist es mir egal, welcher Doktor das analysiert hat und zu welcher Conclusio der gekommen ist. Und wenn diese Erkenntnis gegen das spricht, was ich lebe, weil er sagt, das ist nicht menschgerecht und nicht gesund, dann nehme ich das zur Kenntnis und sage, aha, das ist ja interessant. Meine Wahrheit oder mein Bedürfnis ist trotzdem etwas anderes. Wenn du jetzt glaubst, du hast das Recht, mich zu etwas anderem umstimmen zu wollen, weil du eben die Fakten hast, dann ist das schwierig. Weil letztendlich steht dann unterm Strich, dass du glaubst, dass deine Wahrheit richtiger, wichtiger ist oder mehr Gewicht hat, weil sie faktenbasiert belegbar sind. Deine Wahrheit ist aber niemals wichtiger als die Wahrheit deines Gegenübers. Sie ist wichtiger für dich und sie ist richtiger für dich, aber doch nicht für dein Gegenüber. Und wenn jemand so geprägt ist und analytisch ist, dann dürfte es dem häufig schwerfallen, zu akzeptieren, dass jemand anders, der seine Meinung eben nicht nur ausschließlich oder hauptsächlich aus Fakten findet, sondern aus dem, wie es sich für ihn richtig anfühlt, der tut sich häufig schwer, die Wahrheit des anderen zu akzeptieren und der läuft dann häufig Gefahr, den anderen überzeugen zu wollen, weil er insgeheim glaubt, naja, wenn du nur genug Fakten hast, dann kannst du ja irgendwann jetzt nicht mehr gegen andiskutieren. Und das ist ein Irrglaube. Weil wenn für mich Fakten gar nicht wichtig sind, dann kann ich da dich bis nach Honolulu diskutieren. Und dann werde ich deine Wahrheit sowieso nie akzeptieren, weil es viel wichtiger ist, wie fühlt es sich für mich an. Umgekehrt gilt das genauso. Bin ich jemand, der immer sagt, naja, aber du musst doch mal fühlen, wie sich das für dich anfühlt. Und der andere hat da gar keinen Zugang zu, dann ist das auch genauso schwierig. Was ich damit sagen möchte ist, in Beziehung geht es nicht so sehr darum, den anderen von meiner Wahrheit überzeugen zu müssen. Und ich habe auch nicht das Recht darauf zu pochen, dass du verstehst, dass meine Wahrheit richtiger ist und dass ich im Recht bin. Sondern es geht darum, offen zu sein, also dafür, dass jeder eine unterschiedliche Wahrheit hat. Und das ist ein menschliches Bedürfnis, dass es uns häufig unglaublich wichtig ist, verstanden zu werden. Also zu sagen, okay, vielleicht geht es mir gar nicht so sehr darum, vielleicht musst du mir nicht zustimmen, aber ich wünsche mir dennoch, dass du verstehst, woher ich komme. Also, dass du verstehst, warum das so wichtig ist für mich. Und das halte ich auch für ein ganz, ganz großes Geschenk, sich die Mühe zu machen, sich zum Ausdruck zu bringen, zu sagen, pass mal auf, aufgrund meiner Herkunftsgeschichte, aufgrund meiner erfahrenen Traumata, aufgrund meiner Verletzung, aufgrund meines Mangels, aufgrund was auch immer es ist, ja, verletzt mich etwas, wenn du das und das so machst oder das und das so sagst, verletzt mich das. Nochmal an dieser Stelle, bist du für das Gefühl deines Partners verantwortlich? Nein. Bist du also dafür verantwortlich, dass der niemals verletzt ist? Nein. Aber wenn du doch weißt, dass dein Gegenüber in bestimmten Bereichen einfach sehr sensibel reagiert, weil er da negative Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit, dann kann es ja eigentlich nur dein Bedürfnis und dein Wunsch sein aus einem offenen Herzen heraus, denjenigen so zu behandeln und mit ihm so umzugehen, dass der an dem Bereich möglichst wenig getriggert ist. Sollte er das sein, also solltest du was gemacht haben und er ist Verletzung getriggert, dann kannst du dir immer noch liebevoll sagen, du, es tut mir wirklich leid, dass meine Worte dich verletzt haben. Kann es sein, dass dich das auch deswegen so verletzt, weil das in dieses Muster schlägt von oder das einfach deine Punkte triggert. Denn es ist ja auch häufig so, also es gibt ja Gründe, wonach wir unsere Partner aussuchen. Ne? Unbewusst ziehen wir ja häufig immer den ein. Also erstens, frequenzmäßig ziehen wir jemanden an, der ungefähr die gleiche Intensität an Verletzungen hat, die wir auch haben, also an Traumata an, ne? Unsere Schwingungen müssen schon irgendwie gleich sein, sonst passt es ja nicht. Und häufig sind ja Beziehungen ein Lösungsversuch. Das heißt, wir ziehen ja den Menschen in unser Leben, wo wir Wunden, Baustellen, Traumata, Kompensationsstrukturen entwickelt haben, die uns nicht dienlich sind, die wir entwickelt haben aufgrund bestimmter Bezugspersonen, die wir in der Kindheit hatten, wo es eben noch Themen zum Lösen gibt. Das heißt, diese Menschen werden ja auch immer wieder speziell diese Themen triggern, und diese Wunden auslösen, damit wir irgendwann ihnen so bewusst sind, also dieser Wunden, dass wir sie lösen und uns daraus befreien können. Führt natürlich aber auch immer zu Reibung und zu Wachstumspotenzial, macht es aber nicht immer leicht. Zurück zu meinem Ursprung. Es kann ja manchmal sein, dass etwas, was dich triggert, auch mich triggert. Das heißt, deine Reaktion darauf löst bei mir wieder einen Trigger aus. Oder als liebevolles Gegenüber gibt es vielleicht Bereiche, wo ich sagen kann, Mensch, ich weiß, da bist du einfach sehr sensibel oder vielleicht sensibler als andere Menschen. Ich versuche da einfach einen anderen Umgang zu finden oder etwas zu tun. Ich mache das einfach nicht nochmal, damit ich das nicht verletze, weil für mich ist das jetzt gerade gar nicht dramatisch oder notwendig oder so. Da kann ich gut drauf verzichten oder das anders machen oder vorsichtiger, damit du da gut und safe bist. Ja, damit ich, das wäre einfach liebevoll zu tun. Ist es jetzt aber etwas, was für mich existenziell notwendig und wichtig ist, dann muss ich ja trotzdem, dann muss unser Miteinander ja diesen sicheren Raum bieten, dass ich es dir trotzdem mitteilen kann, obwohl ich weiß, dass es dich triggert und verletzt. Und das ist ein sehr zwieschneidiges Schwert oder ein, wo ich vorhin schon gesagt habe, das ist sehr dünnes Eis. Da bedarf es sehr großer Vorsicht und Feingefühl und Empathie und Mut, sich trotzdem, weil sonst verbiegen wir uns wieder selber, wir verleugnen uns wieder selber. Und natürlich darf ich Rücksicht nehmen auf meinen Partner und auf dessen Emotionen, aber ich darf das auch auf mich selber. Und gerade Menschen, die überempathisch sind, ne, die wirklich sehr im Gegenüber sind und immer gucken so, boah, die ihn total verstehen und dann auch vorsichtig sind, ihn nicht zu verletzen, die vergessen häufig die Empathie. Wenn ich jetzt also sehr gelernt habe, andere zu lesen und auf deren Stimmung eingehen zu können und die zu verstehen, dann neige ich leider häufig auch dazu, meine Empathie, also mein Erleben zu mir selbst zu negieren. Und dann neige ich auch dazu zu sagen, na, ich verstehe, warum du das tust, wie du tust und deswegen verzeih ich es. Und damit negiere ich aber den Schmerz, den das bei mir selber macht. Das kann, ist nicht immer, es kann aber zu einer Vermeidungsstruktur gehören. Was ich damit sagen will, ist es super wichtig, auch wahrzunehmen, wie geht es mir selber eigentlich? Und letztendlich bin ich in meinem Leben der wichtigste Mensch. Es ist eklatant wichtig, dass es mir gut geht und dass ich meinen Bedürfnissen folge. Jetzt ist es natürlich, wenn ich hier meinen Partner liebe, auch mein Bedürfnis, dass es meinem Gegenüber gut geht. Es ist also ein weiteres Bedürfnis von mir. Es ist nicht mein Bedürfnis versus dein Bedürfnis, sondern eins meiner Bedürfnisse versus eines anderen meiner Bedürfnisse, nämlich auf dich Rücksicht zu nehmen und dass es dir gut geht. Spreche ich also meine Wahrheit, wohl wissend, dass das zu Diskussionen und Auseinandersetzen führen kann und dass ich dich damit verletze, dann ist das ein großer Schritt und einer, den, wenn ich nicht völlig stumpf bin und naja, empathielos oder völlig schlicht oder eben ein Mangel an emotionaler Intelligenz aufweise, eher ein Schritt, der etwas Liebevolles hat, als ein Schritt, der als Angriff gesehen werden sollte. Im Idealfall. Das waren sehr viele Worte zum Thema Wahrheit und Konflikt und Transparenz und Ehrlichkeit. Ich hoffe, er konnte den einen oder anderen neuen Blickwinkel eröffnen oder Perspektiven hervorheben. Ja, lasst mich das gerne wissen. Ich freue mich auch immer über Kommentare oder Anregungen oder Fragen oder Vorschläge für neue Podcast-Themen. Folgt mir gerne auf meinem Telegram-Kanal oder in meinem Newsletter. Aha, gibt es da immer mal wieder Angebote oder auch einfach neue Anregungen und Impulse. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch mal bei dem einen oder anderen Seminar oder Abend hier im Norden. Und ich glaube, ich werde auch zukünftig nochmal online ein bisschen mehr anbieten. Es gibt ja einen Online-Workshop gibt es von mir für zu Hause zum Thema Beziehung. Aber ansonsten wird es, glaube ich, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen auch mal den einen oder anderen Zoom-Abend geben. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also in diesem Sinne, gemeinsam für befreite Zeiten. Janina.